Guten Tag. Ich habe in der letzten Vorlesung über das Interesse an dem Begriff Methode gesprochen, das so charakteristisch ist in der frühen Neuzeit. Und natürlich ist Methode im Grunde immer ein besonders allgemeiner und damit vager Begriff. Am allgemeinsten kann man das, was mich interessiert, vielleicht so fassen, dass man sagt, ein planvolles, geordnetes Vorgehen in irgendeiner Sache. Also was mir das Einfachste, Allgemeine, was für mich interessant ist, ist ganz simpel dieser Gegensatz zu nicht aufs Geratewohl. Ne? Geordnet, planvoll, kann alles sein. Suchen nach dem verlorenen Bleistift bis zur Kriegsführung. Das wären so extreme Beispiele. Eine Spur eingeengt, wenn man das eine Spur einengt, was aber eine sehr wichtige Einengung ist und überhaupt nicht willkürlich, das ist die Anwendung dieser Vorstellung auf Lern- und Lehrvorgänge. Das ist etwas sehr, das kommt dann auf den ersten Blick so vor, na gut, also das ist halt auch sowas wie nach dem Bleistift suchen oder Krieg führen, aber eine Schlacht planen oder sowas, nein, das ist schon was, was notwendigerweise extra besprochen werden muss. Eine Kompetenz auf eine planvolle und sichere Weise zu erwerben. Ein ganz wichtiges, abgrenzbares Bedeutungsfeld von Methode, wo man auch schon, wenn man das so formuliert, eine gewisse Reflexivität feststellen kann. Methode im Lernen bringt ein methodisches Vorgehen in einer konkreten Tätigkeit auf eine effiziente Weise hervor. Also wenn man methodisch lernt, lernt man dann auch in dieser oder jener Sache, die man gelernt hat, schneller, lernt man schneller und effizienter, dort in der Sache schnell und effizient vorzugehen. Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, der immer schon verbunden war mit dem Gebrauch des Begriffs Methode. Kann man viel darüber nachdenken. Was uns interessiert, ist aber etwas noch stärker eingeengtes, nämlich das, oder interessiert hat, nämlich das planvolle Vorgehen einerseits in dem Bereich der Forschung, also der Erkenntniserweiterung, wie kann man Erkenntniserweiterung planen, und andererseits in der Rhetorik, wo es um das Finden von Begriffen oder Topoi, Gemeinplätzen oder Begriffskomplexen geht, die ein Argument zu bilden erlauben, das der Überzeugung von einer bestimmten Behauptung dient. Und da habe ich Ihnen zu zeigen versucht oder plausibel zu machen versucht letztes Mal, dass da nicht nur eine formale Ähnlichkeit vorliegt zwischen Wissenschaft und Rhetorik, eine formale Ähnlichkeit, die sich in trivialer Weise schon aus dieser aristotelischen Konzeption des Syllogismus als Form ergibt, sondern dass in der Philosophie des 15. und 16. Jahrhunderts auch neue und von dem Aristotelismus unabhängige Kontaktpunkte identifiziert werden für genau diese Affinität zwischen Wissenschaft und Rhetorik. Also da denken Sie daran oder schauen Sie noch einmal in Ihren Notizen nach zu dem, was ich Ihnen über diesen Nizolius gesagt habe, mit seinem Begriff des Exempels. Das ist was, was so sowohl in der Rhetorik funktioniert, wie auch eine starke Assoziation hat mit wissenschaftlich-empiristischen Verfahrensweisen. Also abweichend von dem Konzept der zwei Kulturen. Also das ist dieser berühmte Aufsatz, der auch in den letzten Jahren immer wieder diskutiert worden ist von C.P. Snow aus Ende der 50er Jahre, Two Cultures, wo die humanistische und die wissenschaftliche Kultur einander gegenübergestellt werden und wo der sagt, die können überhaupt nicht miteinander kommunizieren mehr. Das ist natürlich dort auch schon auf neuere Entwicklungen gemünzt und da gibt es verschiedene Wellen, aber in der Renaissancezeit ist das nicht so mit dieser Entgegensetzung. Und obwohl manchmal versucht wird, auch in dieser Zeit sowas zu projizieren und zu sagen, aha, da gibt es diese Strömungen und jene Strömungen, und das lässt man, kann man dann natürlich auch belegen, indem man sagt, an der Universität waren mehr die Wissenschaftler und an der anderen waren die Humanisten oder so. Aber in Wirklichkeit gibt es ja durchaus von den sachlichen Motiven her sehr, sehr starke Kontinuitäten. Und die Wissenschaftler, auch echt innovative Leute wie Galilei, haben von der humanistischen Tätigkeit, der Übersetzung, der Suche nach den antiken Quellen enorm profitiert. Also Galilei sagt noch keineswegs mit dieser Geste, die wir dann bei Descartes finden werden, wo ich heute noch drüber sprechen werde, ich habe jetzt was Neues erfunden, sondern der sagt auch, was ich mache, ist weder Platonismus noch Aristotelismus, mein Hero heißt Archimedes. Und generell gesehen ist dieses Interesse an der Methode eben ein Zeichen für den Schwenk innerhalb der Erkenntnisinteressen vom Beweisen zum Finden, beziehungsweise, wie ich in den ersten Vorlesungen gesagt habe, zum Erkennen als solchen. Es geht um das Erkennen von etwas Neuem als solches und nicht so sehr um das Erkennen von Neuem als ein Mittel, um dann, wenn man erkannt hat, etwas beweisen zu können. Das, so kann man den Unterschied auch sehen zur Tradition. Erkennen ist etwas, was wir machen müssen und was man besser machen kann und schlechter machen kann, aber was dazu da ist, dass wenn man es hat, dass man dann was beweisen kann. Während jetzt wird das anders. Das ist ein Unterschied, der ist sehr wichtig. Der zieht sich durch sehr viele verschiedene Dimensionen hindurch. Das ist überhaupt nicht uninteressant. Sie müssen sich nur einmal überlegen, was es eigentlich bedeuten kann, wenn man imstande ist, die allgemeinsten, fundamentalsten Gründe in den Wissenschaften zu kennen, so wie man immer sagt. Also das ist das Ziel der Wissenschaft. Wir wollen die allgemeinsten und fundamentalsten Gründe in den Wissenschaften kennenlernen. Und daraus wollen wir dann alles Speziellere rechtfertigen können. Was bedeutet denn das eigentlich, wenn man diesen Wunsch hat? Nicht nur, dass man gern bei irgendeinem Quiz oder in einer Diskussion mit anderen Experten alle Fragen besonders verlässlich und treffsicher beantworten kann. Das ist ja gar nicht gemeint, oder dass man auf jeden Fall einen Job an einer Uni kriegt oder so. Das ist letztlich in letzter Hinsicht nicht die Sache, um die es eigentlich geht. Es bedeutet, diese Art von Wissen zu haben, würde ja vor allem bedeuten, dass man die eigene Stellung im Gesamtzusammenhang des Kosmos bestimmen kann. Wenn man sozusagen weiß, wie die Sache aus allgemeinsten Gründen funktioniert und wenn man von daher sehen kann, wie es sich mit dieser spezielleren Sache verhält und das bis runter, bis dorthin, wo ich gerade bin, dann ist das ein Ideal von Wissenschaft, das einem hilft, auch die eigene Position in der Welt überhaupt, den eigenen Ort in der Welt zu kennen, auf welche Weise man im Einklang mit diesem Kosmos dann handeln kann, was einem dann hilft, nichts, seine Energie an Sachen zu verschwenden, die auf keinen Fall gehen werden und so. Also auf gut Deutsch, das Ziel des eigenen Daseins zu realisieren. Und wenn man die Sache einmal so sieht, unter diesem Aspekt, dann kann man auch verstehen, dass und wie ein solches Ideal des Wissens komplementär ist, sozusagen eigentlich nur die andere Seite der Münze ist, auf der die Vorstellung des Kosmos als eines strukturierten und begrenzten Ganzen steht. Das hat nur einen Sinn, wenn man eine Vorstellung vom Weltganzen hat, wo das eine gewisse Begrenzung hat und eine gewisse Struktur, weil man das ja dann zumindest sich vorstellen kann als Wunsch, dass man das erkennt, dass man eine Einsicht hat. Und dann werden Sie natürlich auch sehen, wie dieses Ideal von Wissenschaft als Beweis, wie das an Verbindlichkeit verliert, wenn sich immer mehr die Überzeugung durchsetzt, dass das Universum eben nicht so ein geschlossener und strukturierter Kosmos ist, sondern wenn immer deutlicher wird, dass das Universum ein unendlicher Raum ist, in dem alles, was man einen Ort nennen kann, sich in immer neue Bezüge zu immer weiter entfernten anderen Orten auflösen kann. Dann, wenn das so ist, wird das Erkennen, wo ich bin, nie aufhören. Ja, dann hat das keinen Sinn, da wird das prinzipiell nie aufhören. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Hintergrund. Das ist sozusagen für uns, klingt das so, naja, das sind halt so Metavorstellungen zu den wirklichen Vorgängern. Ja? Aber in dieser Zeit, insbesondere im 16. und auch noch im 17. Jahrhundert, sind das die Gedanken, die ganz, ganz entscheidend sind in den wirklichen Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaft, Philosophie, Religion und der politischen Macht. In den verschiedenen Staaten spielt sich das, oder in verschiedenen Nationen spielt sich das auf verschiedene Weisen ab. Aber wenn man zum Beispiel solche Entscheidungen für wichtig hält, wie ob an einer Universität ein eigener Lehrstuhl für Mathematik eingerichtet wird oder nicht, oder irgendwelche Studien zur Physik oder zur Mechanik jetzt unabhängig werden von der Philosophie oder von den Artes oder sowas. Wenn man sieht, dass das politische Entscheidungen sind, dann ist es schon auch interessant, die Argumente zu sehen, die da ins Treffen geführt werden. Und das sind solche Überlegungen. Also das ist ein wichtiger Hintergrund für die erkenntnistheoretischen, wissenschaftstheoretischen Fragen, wenn man sich die Position der Philosophie in der frühen Neuzeit verständlich machen will zwischen Wissenschaft, Religion und Politik. Und natürlich auch, das ist ein sehr wichtiges und erstaunliches Faktum, um das es da geht, wenn man verstehen will, die ganz besonderen Motive und Möglichkeiten einer Wiederaufnahme stoischer Philosophie, also eine Wiederaufnahme dieses Motivs. Wie könnten wir denn unter den geänderten Bedingungen trotzdem in Einklang mit dem, was heißt unter geänderten Bedingungen ein geglücktes Leben, ein Leben, das sozusagen den wirklichen Gegebenheiten in der Welt angepasst ist, zu führen? Was heißt, das kommt ja dann wieder auf, erstaunlich schnell kommen solche Motive wieder auf, im Übergang zu der klassischen Periode im 17., 18. Jahrhundert. Also am Ende der letzten Stunde habe ich dann etwas gesagt zu der Art und Weise, wie dieses Methodenbewusstsein sich entwickelt und immer selbstbewusster artikuliert hat. Zuerst in einer terminologischen Akzentsetzung, wo man noch in einem aristotelischen Rahmen von Wissenschaftsverständnis einfach umbenannt hat oder das Ziel einfach anders definiert hat und gesagt hat, wir wollen da einen Gesamtkreislauf sozusagen von Wissenserwerb, Beweis und Anwendung eventuell, und das nennen wir halt Methode, also wo man das integrieren möchte. Dann kommen aber immer mehr Motive dazu, die eine Ablösung des Methodendiskurses von diesem aristotelischen Rahmen nahelegen. Eine sehr wichtige und spezielle Dynamik geht aus von dem Prozess der Mathematisierung der Physik. Das ist eine spezielle und Dynamik, die aber auf alles andere eine Auswirkung hat. Und das ist natürlich ein komplexer Prozess, wo man mehrere Aspekte, Stufen unterscheiden muss. Also ich habe schon zweimal darauf angesprochen, dass die Frage, ob man mathematische Beweise oder Problemlösungsverfahren mit der aristotelischen Wissenschaftslogik vereinbaren kann, dass die schon immer interessant war und dass eben dann, das ist einer dieser zusätzlichen Prozesse in der Selbstartikulation des Methodenbewusstseins, dass immer deutlicher wird, dass man da die Antwort Nein geben muss. Das haben wir schon erwähnt. Aber sehr entscheidend ist, dass, obwohl hier die Antwort Nein lautet, dass das zwei verschiedene sozusagen Typen von Forschungslogik sind, wenn man schon das Wort Logik verwenden möchte. Das Interessante ist, dass sich angesichts des Bewusstseins von diesem Umstand noch einmal daran eine Entwicklung anschließt, dass gerade in dieser Unvereinbarkeit die Mathematik jetzt zur Methode der Physik wird. Gerade in ihrer Andersheit von dem, was man für die Methode der Naturwissenschaft, der Naturphilosophie gehalten hat, gerade wegen ihrer Andersheit die Mathematik jetzt eigentlich die Methode der Naturforschung wird. Wie diese Veränderung vor sich gegangen ist, die wirklich eine Revolution ist, in einer, also wenn man weit genug wegschaut, also auf einer mittleren sozusagen Distanz die Sache anschaut. Wenn man es ganz nah anschaut, dann hat man immer schon die Erklärung, dann sieht man vor sich, nicht, sozusagen, wie es gegangen ist. Aber wenn man es von zu weit wegschaut, dann versteht man es überhaupt nicht. Und wenn man als Mittlere, dann erscheint es eben als eine Revolution. Wie die vor sich gegangen ist, das ist noch immer, obwohl seit ewig, also seit dem Vorgang selbst immer schon reflektiert, noch immer eine faszinierende Frage mit offenen Problemen, also verbunden mit dem, wie man eigentlich das Werk von Galilei einschätzen soll. Da mache ich einen kleinen Exkurs dazu, also das muss ich was dazu sagen, aber es muss sehr, sehr kurz und flüchtig sein. Es ist ja immer schon klar gewesen, abgesehen von dieser Methodenfrage, also von dieser Frage der Wissenschaftslogik, immer schon klar gewesen, dass es sich in der Geometrie ganz einfach um Gegenstände von einer Art handelt, wie sie in der Physik nicht vorkommen. Also in der Geometrie hat man es mit Gegenständen zu tun, die es in der Wirklichkeit nicht gibt, die also, wie schon Aristoteles feststellt, in einer gewissen Weise imaginär sind. Bloße Vorstellungen. Also ein Problem, mit dem man sich da konfrontiert sieht im Zuge dieser Revolution, ist natürlich, wie kann das dann funktionieren, dass man die Gesetze dieser Wissenschaft, die ja von was ganz was anderem handelt, in der Physik anwendet. Nicht klar auf den ersten Blick. Eine andere knifflige Frage, die sehr oft sehr ausführlich diskutiert worden ist, noch im 17. Jahrhundert, die aber jetzt von mir wirklich nur ganz, ganz oberflächlich angesprochen wird, weil man da mehr dazu sagen müsste, die betrifft die verschiedenen Verhältnisse in der Physik und in der Mathematik, jeweils verschiedenen Verhältnisse von Begründung und Verursachung. Also für die aristotelische Auffassung von Physik ist es ganz entscheidend, dass es eine Konvergenz gibt von Begründung und Verursachung, dass uns die Begründung sozusagen der Sachverhalte zeigt, wie die Verursachung funktioniert im Sinne der anstoßgebenden Ursache. Also Ursache ist wirklich ein entscheidender Begriff der aristotelischen Physik. Der Begriff, möchte man sagen, schlechthin. Gibt es in der Mathematik sowas wie Ursachen? Das ist lang und des Langen und des Breiten diskutiert worden. Gibt es überhaupt Fälle, wo ein Ding oder Zustand, ein mathematisches Objekt oder eine bestimmte Qualität eines mathematischen Objekts eine Veränderung in einem anderen mathematischen Objekt zur Folge hat? Nein, gibt es nicht. Ne? Also der Halbkreis ist nicht die Ursache dafür, dass der Winkel rechter Winkel ist oder so, nicht? Sondern das ist einfach so, ist man geneigt zu sagen. Man kann es sich nicht anders vorstellen, nicht? Als dass es so wäre. Wenn aber in der Geometrie die Ursächlichkeit keine Rolle spielt, wie soll sie uns dann helfen, die Ursachen der natürlichen Phänomene zu finden? Also zunächst einmal muss man sich klar machen, gibt es mehr Schwierigkeiten als günstige Aussichten für dieses Projekt einer Mathematisierung der Physik. Die erste dieser beiden Fragen, die sozusagen der Verschiedenheit der Gegenstände, ja, dass die mathematischen Gegenstände eigentlich ganz was anderes sind als die mit denen die Physik zu tun hat. Wenn man die beantwortet, die beantwortet man sozusagen relativ einfach, aber nicht jeder beantwortet sie so, wie ich glaube, dass man sie beantworten muss. Die beantwortet sich, wenn man versteht, was der spezielle Sinn von Experiment ist bei Galilei und in der neuzeitlichen Physik, im Unterschied zu dem, was man im Altertum und auch im Hochmittelalter unter Experiment verstanden hat. Da hat man unter Experiment immer verstanden, dass man ausprobiert, ob irgendwas so ist, wie man sich erwartet hat oder so. Und man hat auch, mein erstes Physiklehrbuch, wie ich ins Gymnasium gekommen bin, das hat geheißen Beobachte und Versuche. Ja, das war der Titel von dem Buch. Und das trifft irgendwie eine traditionelle oder eine konservative Auffassung von dem, was Experiment ist. Schau an, wie es ist, schau an, was es für Extrafälle gibt, probier was aus und suche nach möglichen Ursachen. In der Neuzeit hat das Wort Experiment, oder insbesondere bei Galilei, kriegt das Wort Experiment eine ganz, in mehreren Hinsichten, ich bespreche nur eine von vielen Hinsichten, in mehreren Hinsichten eine ganz spezifische und viel präzisere Bedeutung. So wie man in der Geometrie den Raum oder was man über den Raum sagen will, von mir aus zunächst einmal über zweidimensionale Verhältnisse im zweidimensionalen Raum, was man darüber sagen will, wenn man was darüber sagen will, muss man ja auch mal was zu konstruieren beginnen. Und auf dieselbe Weise muss man in dem natürlichen Raum, in dem Raum der Naturdinge, sowas wie mathematische oder geometrische Beziehungen überhaupt erst einmal herstellen. Und das heißt Experiment. Das ist sozusagen, damit fängt das Herstellen von mathematischen Beziehungen, das Herstellen, die sind nicht von selber da. Diese Aussage von Galilei, das Buch der Natur in der Sprache der Geometrie lesen, das ist eine sehr, da habe ich an verschiedenen Orten auch schon mal was darüber gesagt oder geschrieben, das muss man sehr genau interpretieren. Das ist nicht so, dass die Natur sozusagen, also vor dem Kubismus gewissermaßen, kommt die Natur nicht auf uns zu in der Form von Dreiecken, Kreisen und Quadraten. Das muss man erst, dieses Lesen ist aktiv. Das ist eine Übersetzungs-, aber Übersetzung ist auch nicht das richtige Wort. Das ist eine Einschreibetätigkeit. Also, die geometrischen Beziehungen müssen in diesen Raum, in dem die Naturdinge sind, in diesen wirklichen realen Raum, in dem wir sie nehmen, zerschneiden, zerbrechen, herumtragen, vor allem herumtragen zum Beispiel kann, müssen die ja überhaupt erst einmal hineingebracht werden in diesen Raum. In die einfachsten Formen, die es gibt, aber die auch schon sehr, sehr aussagekräftig sind, verschiedener, die zweite vor allem sehr aussagekräftig, die einfachsten Beispiele dafür sind die Messlatte und die Balkenwaage. Eine Messlatte, also was wir heute als Lineal bezeichnen oder sowas, das ist ein Gegenstand, ein natürlicher Gegenstand, und diesem Gegenstand ist eine geometrische Struktur aufgeprägt worden. Das hat man machen müssen. Man muss ein Messer nehmen und muss was einritzen. Aus einem Naturgegenstand gefertigt und bleibt in gewissem Sinn auch immer dieser Naturgegenstand und ist zugleich doch etwas anderes. Ist sozusagen einfach Abstand, Repräsentation von Abstand, Wiederholung einer Einheit. Völlig gerade, ideal starr, obwohl in Wirklichkeit nicht ideal starr. Ja? Oder eben die Skala auf einer Balkenwaage. Also bei der Balkenwaage, da gäbe es noch sehr viel mehr zu sagen, aber da geht nicht, da ist nicht Gegenstand unserer Vorlesung hier. Was macht ein Physiker mit diesen Dingen? Er liest auf ihnen mathematische Beziehungen ab. Er bringt dieses Ding, die Messlatte, in Interaktion mit anderen Naturdingen, also bei der Messlatte ganz einfach, legt es einfach hin, nicht? Oder bei der Balkenwaage bringt es in Interaktion mit irgendwelchen Dingen, die man im Volksidiom dann Gewichte nennt, also irgendwelche schwere Sachen werden in Interaktion gebracht mit der Balkenwaage und dann wird an der Balkenwaage etwas abgelesen, was man als Zahlenverhältnisse auf ein Papier aufschreiben kann. Aus dieser natürlichen Interaktion wird das sozusagen herausgeholt, nachdem es vorher hineingeschrieben worden ist. Das wird genau in dem Maße ablesbar, als diese Gegenstände von dem Physiker selbst hergestellt worden sind. Sozusagen Verwirklichungen von dem, was er sich einbildet. Verwirklichungen von dem, was diese imaginären mathematischen Gegenstände oder Verhältnisse sind. Verwirklichung ist hier natürlich eine graduelle Sache. Also von jetzt ab merkt man natürlich in der Beschreibung immer schon, aha, was ist mit dem Problem der Genauigkeit? Weil das ist ja in Wirklichkeit doch nie so genau. Da werden wir gleich drauf kommen. Die Gegenstände, diese Messinstrumente sind, selbst Naturdinge stehen immer in einer Interaktion mit anderen Naturdingen. Also das heißt, es geht darum, absichtlich eine Interaktion zwischen, im Grund eigentlich in dem Instrument ist gedacht, der Begriff, das in dem Begriff Instrument ist gedacht, die Absicht, das, was eigentlich nur in der Imagination so ist, in einen wirklichen Kontakt mit dem zu bringen, was die natürlichen Gegenstände sind. Und dann zu sehen, ob sich aus den Daten, die sich in der mathematischen Sprache ablesen lassen, jetzt sind wir wieder bei dieser Metapher von Galilei, ob sich daraus Schlüsse ziehen lassen, nämlich so wie in einer mathematischen Organisation, und dann wieder zu probieren, ob das dann auch so ist in der Natur. Und wenn das der Fall ist, dann sagt man, man hat eine bestimmte Größe gemessen. Was man hat, sind aber wirklich mathematische Beziehungen. Und man sagt, man hat eine bestimmte Größe gemessen und kann sich noch darum bemühen, diese Größe, die man gemessen hat und die man mathematisch ausdrückt, als die Darstellung eines Attributs zu interpretieren, das in der gewöhnlichen Sprache eingeübt ist. Das ist ein wichtiger Punkt, dass da noch einmal ein zusätzlicher, das ist auch sozusagen ein Grund dafür, dass manche Streitigkeiten über solche Begriffe wie Leistung, Arbeit, Kraft, lebendige Kraft und so weiter so lange Zeit so umstritten waren, weil man immer gesagt hat, diese Größe, die hat er zwar exakt festgelegt und er sagt, das heißt lebendige Kraft, aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was wir lebendige Kraft. Da geht es immer um diese letzte Stufe sozusagen, die Gleichung, die man hat, die charakteristisch ist für diese Art von Größe oder die Funktion, die man für diese Größe hat, dann zurück zu übersetzen in einen Begriff der gewöhnlichen Sprache und zu sagen, das ist es, was da gemessen wird, beziehungsweise zu sagen, mit dieser Funktion präzisieren wir, was immer schon gemeint war mit dem Begriff Wärme oder mit dem Begriff Arbeit oder sowas. Ja, verstehen Sie ungefähr, was da gemeint ist? Oder Geschwindigkeit. Also das Experiment ist die Antwort, in diesem Sinn, das Experiment in diesem Sinn, ist die Antwort auf das Problem, dass wir in den natürlichen Prozessen die mathematischen, die geometrischen Beziehungen erst lernen müssen zu erkennen. Es ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass man schon sehr früh erkannt hat, das ist eine der großen Erbschaften, die Galilei hinterlassen hat, dass man sehr früh erkannt hat, dass die Grunddimensionen einer solchen mathematischen Sprache sozusagen in der Beschreibung von Raum- und Zeitverhältnissen liegen, also auf diese Raum- und Zeitverhältnisse reduziert werden können. Also, jenseits des Umstandes, dass wir Instrumente herstellen, in denen gewisse mathematische Zusammenhänge so genau wie möglich, wie es uns möglich ist, realisiert sind, jenseits dessen gibt es gar keine Garantie dafür, dass man aus der Natur mathematische Beziehungen herauslesen kann. Ja? Das ist auch das, was Kant dann ja sagt, man muss die Natur nötigen, ihre Antworten in dieser Sprache zu geben, die wir ihr vorschreiben. Es hat keinen Sinn, sozusagen die Ohren aufzumachen und glauben, man kann ihre Sprache. So, in dem Sinn spricht sie nicht. Das heißt, es muss Schritt für Schritt ausprobiert werden. Der Prozess der Wissenschaft besteht einfach darin, dass Schritt für Schritt ausprobiert wird, welche Art von Frage belohnt wird. Also daher gibt es vom 16. Jahrhundert an bis Kant eine dauernde und sehr, sehr angestrengte Reflexion, ob gewisse Rahmenbedingungen notwendigerweise erfüllt sein müssen, noch grundsätzlichere Bedingungen notwendigerweise erfüllt sein müssen dafür, dass überhaupt so ein Prozess ablaufen kann. Das ist, was Kant sagt, die Frage der Bedingungen der Möglichkeit, dass so ein Prozess. Gibt es da irgendwas? Also eben eine zentrale Rolle spielt dann etwa der Begriff des Raumes. Was ist ein Raum in der Geometrie? Was ist ein Raum für physikalische Gegenstände? Und wie können diese Räume so quasi das so übereinander gelegt werden? Solche Grundlagenreflexionen, die versuchen sozusagen unterhalb dieses Prozesses noch gewisse fixe Voraussetzungen zu identifizieren, hätte man aber nie angestellt, wär nie angestellt worden, wenn nicht der Prozess selber schon in Gang gewesen wäre, indem handgreiflich die Geometrie sozusagen in die Natur verpflanzt wird oder verpflanzt worden ist. Also das heißt in einem gewissen Sinn, und das ist also nicht das Wichtigste, was man sagen kann, aber es ist sehr sprechend, in einem gewissen Sinn ist die moderne Naturwissenschaft des Ganzes eben ein Experiment, ne? Und benutzt nicht nur Experimente. Und in einem gewissen Sinn liegt da der schärfste Unterschied gegenüber der traditionellen aristotelischen Auffassung, für den die Wissenschaft das ist, was man, wenn man das hat, dass man sicher was hat. Ne? Wissenschaft hat man in dem traditionellen Sinn, und in dem modernen Sinn ist Wissenschaft, was man betreibt und nicht hat. Die Naturwissenschaft selber als Experiment, verstehen Sie? Also wir stellen fest, aha, wir haben da von einem halbwegs geraden Stecken abgeschnitten von irgendeinem Strauch und messen jetzt, ob alle Bänke in dem Raum wirklich gleich lang sind. Und dann kommen wir drauf, dass das nicht so richtig funktioniert. Dann müssen wir das verbessern. Und dieser Prozess, der geht bis zu der Anlage von dem CERN natürlich. Ne? Also zu den Teilchenbeschleunigern. In denen ist... steckt die moderne Wissenschaft, steckt in ihren Instrumenten, und zwar in ihren Instrumenten als Verkörperungen von Hypothesen oder von Zusammenhängen, die man mathematisch in einer Sprache formulieren kann. Gut, also das war dieser Exkurs, sehr, sehr kurz, aber wichtige Elemente sind das alles im Hintergrund der kartesischen Philosophie. Diese und auf jeden Fall die nächste Stunde spreche ich zu Descartes. Ich habe gesagt, dass für unser Thema Entscheidende bei Descartes ist, dass er eine systematische Begründung der Philosophie als Theorie des Erkennens gibt. Das steht in jedem Lexikon oder Philosophie-Lexikon oder Handbuch. Ist aber in mehreren Hinsichten eine sehr viel komplexere Angelegenheit, als diese Worte allein vermuten lassen. Ein Aspekt ist, dass er in einer allgemeinen Theorie des Erkennens all das synthetisiert und zugleich in einer neuen Dimension begründet hat, was in diesem Prozess, der mit Galilei einen Höhepunkt findet, der Etablierung einer neuen Auffassung von Naturwissenschaft, was da aufgekommen ist, dass das von ihm synthetisiert wird, und zwar auf einer neuen Ebene. Nicht auf der Ebene bloß einer Wissenschaftstheorie, sondern auf der Ebene einer Erkenntnistheorie. Die Mathematisierung, die Methodisierung, die Vereinheitlichung von Wissenschaft. Ja, sozusagen, dass das ist so quasi also so wie Galilei sagt, alles kann man darstellen in Beziehungen, in Raum-Zeit-Beziehungen, also in so einem vierdimensionalen Koordinatensystem, so quasi in diesem Sinn von Vereinheitlichung. Also so sagt man immer, nicht? Galilei ist da, und Descartes hat das sozusagen noch auf einer anderen Ebene erklärt, dass es gar nicht anders gedacht werden kann, so quasi, und in einer Theorie des Erkennens überhaupt. Ein zweiter Aspekt ist, und das ist wirklich nicht dasselbe, dass er eine neue, moderne Theorie des Erkennens entwickelt hat. Das ist insofern nicht dasselbe, als man sich die erste Sache ja auch vorstellen könnte, dass er da noch im Rahmen einer älteren oder traditionellen Auffassung von Erkenntnis geblieben wäre. Hätte. Faktisch wäre das nicht möglich gewesen, aber eben nur faktisch nicht möglich und nicht denkunmöglich. Und ein dritter und wieder in gewisser Weise selbstständiger Aspekt ist, dass er die Philosophie überhaupt sozusagen als Erkenntnistheorie sieht oder aus einer Erkenntnistheorie heraus begründet sieht. Das ist dieser Punkt, den ich gleich in den ersten Vorlesungen immer so betont habe, nur unter der Voraussetzung, dass wir das mitmachen, dass wir das akzeptieren, ist es möglich, dass wir mit einer erkenntnistheoretischen Position, zum Beispiel Rationalismus oder von mir aus auch Empirismus, eine Philosophie überhaupt identifizieren können. Das setzt voraus, dass die Frage der Erkenntnis die Frage ist, um die es geht in der Philosophie. Und das führt man auf Descartes zurück. Alle diese drei Aspekte sind in einem gewissen Sinn, in einem gewissen Grad auch voneinander unabhängig. In dem Sinn, dass man für jeden dieser Aspekte sozusagen seine eigene Motivation oder eine eigene Begründung noch geben sollte. Also ich habe mir angewöhnt, wenn ich sozusagen eine besonders krasse Formulierung oder eine besonders krasse Weise zu verdeutlichen, was hier Unterschied oder Selbstständigkeit heißt. Nämlich indem ich sage, dass es in Wirklichkeit sehr, sehr irreführend, obwohl nicht offenkundig falsch, sein kann zu sagen, dass Descartes die Philosophie neu begründet hat. Und zwar bin ich deswegen damit nicht ganz zufrieden, weil ich das für übertrieben finde, sondern weil ich es für zu wenig radikal finde. Das klingt so, wenn man sagt, er hat die Philosophie neu begründet, als hätte er sich mit Philosophie beschäftigt, nachgedacht, irgendwelche Punkte unbefriedigend gefunden, sich gedacht, das muss man anders machen, das muss man eigentlich von vornherein anders machen, und dann hat er es anders gemacht. So klingt das. Das war aber nicht so in seiner intellektuellen Entwicklung, das war überhaupt nicht so. Der hat zwar ein bisschen über Philosophie nachgedacht, ist aber bald zu dem Schluss gekommen, dass es sich überhaupt nicht auszahlt, da irgendwas zu kritisieren. Sondern seine Reaktion war die, das hat keinen Sinn, das neu zu begründen, das muss man aufgeben. Damit muss man Schluss machen, das kann man nicht weiter. Das hat keinen Sinn, das bringt nichts. Das ist nur warme Luft, wie man bei uns im Dialekt sagt. Das ist ein Durcheinander. Das sind in vielen tausenden Jahren, sagt er einmal, die Gescheitesten, das waren die Gescheitesten, die sich damit beschäftigen, nie auch nur in einer einzigen Sache zu einer übereinstimmenden Auffassung gekommen. Was hat das für einen Sinn, dass man da noch weitermacht? Das lasse ich bleiben. In relativ jungen Jahren ist er zu dieser Entscheidung gekommen. Das heißt, in einer gewissen Weise beginnt seine intellektuelle Karriere als Antiphilosoph. Ja? Er ist gegen die Philosophie. Und in der Konsequenz dieser Einsicht, weil er aber wissen wollte, weil er ein Interesse hatte am Wissen, ein wissenschaftliches Interesse, hat er sich halt mit anderen Wissenschaften auseinanderzusetzen begonnen und auf seine Auseinandersetzung mit diesen anderen Wissenschaften, insbesondere der Geometrie, darauf passt die Beschreibung von vorhin. Da ist es nämlich auch so, da hat er auch sehr viel zu kritisieren, und zwar sehr grundsätzliche Kritik an dem, was zu seiner Zeit Geometrie gewesen ist. Aber da hat er gesehen, es hat einen Sinn, was zu verbessern, und vor allem deshalb, weil es da trotz aller Mängel etwas Entscheidendes zu lernen gibt. Weil man an der Geometrie etwas ganz Entscheidendes sehen und lernen kann. Ich sage jetzt nicht, absichtlich nicht nachmachen, sondern einfach lernen kann zunächst einmal für ein Verständnis von dem, was Erkennen im Allgemeinen sein sollte oder sein kann. Da muss man aber sehr vorsichtig sein an dem Punkt. Also man muss das wirklich, ich sage auch dann ein bisschen was, hoffentlich für Sie nicht Ermüdendes, genaueres dazu. Da muss man sehr vorsichtig sein. Einerseits ist es schon richtig zu sagen, der wurde also statt Philosoph Mathematiker. Andererseits hat er selber immer betont, zu jeder Zeit seines Lebens eigentlich, dass er sich mit der Mathematik nicht beschäftigt um ihrer selbst willen. Also zum Beispiel hat er sogar seine Erfindung einer neuen Analysis gar nicht so sehr nur im Hinblick auf mathematische Ziele gesehen. Schon auch, aber den Nutzen der Sache hat er eigentlich noch jenseits davon gesehen. Sondern in Wirklichkeit hat er immer an den Zielen festgehalten, die von der Philosophie zwar versprochen, aber nicht eingelöst worden waren. Also er war nur überzeugt davon, dass die Philosophie das nicht kann, was sie verspricht. Er war aber auch davon überzeugt, dass diese Ziele, die die Philosophie verspricht, nicht von der Mathematik eingelöst werden können. Der wesentliche Unterschied, der für ihn interessant war, war, dass die Mathematiker zur Lösung ihrer recht speziellen Probleme, die viel spezieller sind als das, was ihn eigentlich im Großen und Ganzen interessiert, aber dass die Mathematiker zur Lösung ihrer recht speziellen Probleme Methoden verwenden, die drei oder vier Eigenschaften haben, die besonders sind, nämlich zuverlässig, da ist es so, dass wenn einmal irgendwer auf was draufgekommen ist, wo man sagt, der ist draufgekommen, dann stimmen alle mit ihm überein. Das Gegenteil von dem, was in der Philosophie der Fall ist. Zuverlässig, effektiv, etwas zur Erweiterung des Wissens beitragen und, jetzt verwende ich ein Wort, das bei ihm nicht vorkommt, aber das, glaube ich, für uns ein Schlüssel ist, um zu verstehen, worum es ihm ganz besonders geht, kreativ. Kreativ, was Neues, also Erkenntniserweiterung, in einem gewissen Sinn von Kreativität. Also diesen Unterschied zwischen was Neues finden und kreativ sein, denn das ist ein wichtiger Unterschied, das ist nicht dasselbe. Mit Kreativität ist was Spezielleres gemeint. Das hat er gefunden, dass die Mathematik das liefert. Zuverlässigkeit, Wissenserweiterung, Kreativität. Und sein erstes großes intellektuelles Projekt hat darin bestanden, diese Methoden, die er da sieht, von denen er also zuerst vermutet hat, dann liest er die Autoren, dann probiert er sie herum, die er da sieht, diese Methoden zu analysieren, zu erweitern, zu systematisieren, und zwar so weit, dass diese Art von Methoden bei der Lösung aller wissenschaftlichen Probleme eingesetzt werden können. Und letztlich auch bei der Lösung aller Probleme überhaupt, also auch pragmatischer Probleme. Also man kann das so ausdrücken, er wollte Ziele und Versprechungen der traditionellen Philosophie, aus der Hand nehmen und dafür eine andere, eine moderne Form von, könnte man sagen, universeller Rationalität entwickeln. Das könnte man sagen, das ist ein Motiv, wo man das Wort Rationalität in den Mund nehmen kann. Und dieses Projekt hat er Also so, dass sich da, dass daraus zu entwickeln, aus diesem mathematischen sozusagen eine moderne Form von universeller Rationalität zu entwickeln. Dieses Projekt hat er mit einigen Um- und Abwägen auch tatsächlich in einer gewissen Weise durchgezogen. Und irgendwann ist er an einen Punkt gekommen, wo er sich selber so weit gesehen hat, dass er die Prinzipien einer solchen allgemeinen Rationalität in einer einheitlichen Form darstellen könnte. Ja, das war er, davon war er überzeugt. Und an dem Punkt hat er sich gesagt, aha, jetzt weiß ich, was Weisheit ist. Wenn ich sozusagen einen Typus von Rationalität habe, der mir erlaubt, mit allen Problemen, die überhaupt auftauchen können, in einer geordneten, planvollen Weise umzugehen, dann habe ich ja das, was mir die alte Philosophie versprochen hat, was die Stoiker versprochen haben und so. Also kann ich jetzt sagen, ich bin ein Weiser. Ich habe nicht nur eine Scientia Universalis entwickelt, sondern ich habe einen Zugang zu dem, was Sapientia Universalis hat. Ein neues Verständnis von dem, was Weisheit ist. Für diese Art von Weisheit ist es nicht erforderlich, dass man faktisch selber alle Probleme gelöst hat. Es gibt Probleme, die so komplex sind, und die fangen schon relativ bald an, diese Probleme natürlich, dass ein Mann allein sie nicht lösen kann. Und es gibt auch Probleme, die überhaupt zu kompliziert sind. Dann ist es wichtig zu erkennen, wo diese Grenze ist. Aber alles, was lösbar ist, lösbar zu machen. Wichtig ist ein grundsätzliches Wissen darum, wie alle Arten von Problemen anzugehen sind. Also nicht nur Fragen wie die nach den Gesetzen der Lichtbrechung oder wie der Blutkreislauf funktioniert, um eine erfolgreiche und eine weniger erfolgreiche Theorie von Descartes zu zitieren, sondern auch Fragen wie die, was ist ein Mensch? Oder Fragen nach dem, oder die damit zusammenhängende Frage, wie man ein gutes Leben führen kann oder führen sollte. Und zu dieser Idee, sozusagen sich selber jetzt im Besitz von Weisheit zu finden, ist er nicht gekommen, weil er sich jetzt doch wieder mit Philosophie beschäftigt hätte. Das ist das Wichtige, jetzt schließt sich die Sache. Nicht, weil er gesagt hat, jetzt mache ich doch wieder Philosophie, sondern weil er die Sachen umbenannt hat, durch Umbenennung. Seine Art von Weisheit heißt jetzt Philosophie, und das Alte, was vorher so geheißen hat, das kann man eigentlich vergessen. Die Meditationen über die erste Philosophie, das ist das berühmte Werk, das Sie alle schon x-mal gelesen haben, die heißen nicht nur so erste Philosophie, weil sie den aristotelischen Sinn von erster Philosophie, allgemeinste Grundlagen, wieder aufnehmen, sondern die heißen so, weil sie auch erstmalig Philosophie sind, nach seiner Auffassung. Etwas, was zum ersten Mal wirklich den Namen Philosophie verdient. Und wenn man ihm auch da nicht so, wenn man da dieser Auffassung nicht so folgt, aber eigentlich letztlich folgen wir ihm alle immer noch, dann kann man zumindest sagen, der erste moderne Philosoph. Und Aristoteles ist halt der Alte. So hat er das auch dargestellt. Sie müssen ja den Discours de la Méthode lesen, da Pflichtlektüre, und wenn Sie da die ersten Partien lesen, dann sehen Sie, dass er das genau so darstellt. Die Art, wie er seine Philosophie darstellt, hat nicht nur zufällig die Form eines Geschichtchens, wie er selber Philosoph wurde, nämlich durch diese Umbenennung. Nicht weil er Philosoph werden wollte, sondern er wollte ganz was anderes werden. Und daher ist es so, dass wie er Philosoph geworden ist, die Philosophie was anderes geworden ist, als sie vorher war. Klingt ein bisschen bombastisch, und es gibt auch viele Arbeiten, viele von den bedeutenden Exegeten der Philosophie von Descartes beschäftigen sich mit der Frage seines tatsächlichen Selbstbewusstseins. Und klingt ein bisschen so, als könnte man das nur aus seiner eigenen Perspektive so sehen, aber das stimmt nicht. Die nachfolgende Philosophiegeschichte hat ihm das aufs Wort geglaubt. Steht bei Hegel auch noch drin, an Descartes, der Begründer der modernen Philosophie, so wie wir sie heute verstehen. ist ihm abgenommen. Wird auch im Grund eigentlich bis heute so unterrichtet und an den amerikanischen Universitäten, wo man antike und mittelalterliche Philosophie in den geisteswissenschaftlichen, bei den Altphilologen behandelt, da fängt das Descartes sozusagen der erste Philosoph, der an den Philosophie-Departments unterrichtet wird. Und über Platon und Aristoteles reden es bei den Gräzisten. Es gibt eine moderne Philosophie, weil der Herr Descartes zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dem Schluss gekommen ist, er sei ein Philosoph. Obwohl er eigentlich ursprünglich gar keiner sein wollte. Jetzt sage ich ein bisschen was zu diesem einen ersten Aspekt. Fangen wir das an ein bisschen inhaltlich. Ne? Und heute bewege ich mich in einem Vorfeld. Ja? Ich versuche Ihnen aus dem, was er sich als relativ junger Mann überlegt hat, hauptsächlich über Mathematik, ein paar Motive herauszuholen, die entscheidend sind für seine frühe Auffassung von wissenschaftlicher Methode. Eine allgemeine Methode der Findung von Prinzipien. Ein Effekt zu einer allgemeinen Methode wäre eine Kontrolle darüber, welche, wie viele Prinzipien in einer Wissenschaft wirklich notwendig sind. Also das würde ich nennen, das Motiv der Homogenität der Wissenschaft. Die Einheit einer Wissenschaft ist dadurch bestimmt, dass aus relativ wenigen Grundlagen, Grundprinzipien, die alle auf der gleichen logischen Ebene liegen, eine Vielzahl von Phänomenen erklärt werden kann. Jetzt in diesen Zusammenhängen verwende ich wirklich absolut bewusst, und das ist sehr, sehr wichtig, nicht das Wort Axiomatik. Ja? Das ist nicht am Platz hier, das Wort. Da sprechen wir noch ausführlich darüber. Man kann das ja auch so verstehen. Ne? Man kann von wenigen, möglichst wenigen Grundprinzipien, die auf derselben logischen Ebene liegen, möglichst vieles erklären zu können, eine möglichst große Vielfalt von Phänomenen erklärbar machen. Wenn ich bei jedem neuen problematischen Phänomen ad hoc neue Grundsätze einführen muss, kann ich nicht mehr von einer Wissenschaft sprechen. Dann ist die Homogenität gefährdet. Nicht? Wenn ich innerhalb einer Wissenschaft auf was komme und sage, das lässt sich nicht erklären mit den Grundideen, die wir haben, also müssen wir da was Neues, Dings, dann ist die Homogenität futsch. Ja, dann genügen wir dieser Forderung nicht. Es ist klar, dass Descartes eine ganze Menge Beispiele hätte anführen können, um zu zeigen, dass die Wissenschaften insgesamt zu seiner Zeit diesem Prinzip nicht gerecht würden. Dieser Gedanke impliziert noch keine Kritik an Aristoteles. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, bis daher kann man das auch als Aristotelikerin so sagen oder so sehen. Erst in einer speziellen, die Einheit einer Wissenschaft ist eben genau gegeben durch diese Grundsätze, diese obersten Grundsätze, und im Übrigen ist die Anordnung von allem, was daraus folgt, ja in allen Wissenschaften durch diese syllogistische Form gleich. Erst in einer speziellen Anwendung wird daraus eine Kritik an Aristoteles, nämlich wenn es um die Frage des Pluralismus der Wissenschaften geht. Denn dieser Pluralismus wird genau dann fraglich, wenn man eine allgemeine Methode der Prinzipienfindung anstrebt. Wenn man die hat oder auch nur anstrebt, dann wird man natürlich das wissenschaftliche Denken unter dem Aspekt einer grundsätzlichen Einheitlichkeit sehen, die mit diesem Pluralismus nicht vereinbar ist. Wie verschieden die Probleme auch sein mögen, die man wissenschaftlich zu behandeln hat, die Methode wird in gewissen Zügen immer die gleiche sein. Also negativ betrachtet, was ihn interessiert hat, ist, dass es Unordnung nicht nur innerhalb der jeweiligen Wissenschaften gibt, da kommen wir gleich auf das Beispiel der Geometrie zu sprechen, sondern Unordnung liegt schon darin, dass die Wissenschaften disparat sind. Da lese ich Ihnen jetzt eine, eine Stelle vor, ganz am Anfang, also mehr oder weniger fast ein Eröffnungsstatement dieses Texts Regulär Direktionem Ingeni. Das ist ein fragmentarischer Text, mit dem wir uns da beschäftigt werden, den er geschrieben hat, ein paar Jahre bevor er den Discours de la Méthode geschrieben hat. Diese Jahre, die da dazwischen liegen, sind sehr entscheidend. In dem Discours de la Méthode nimmt er schon eine andere Position ein als in diesem frühen Text. Also das ist sozusagen der frühe Text von Descartes. Und das ist ein Fragment, der ist nicht vollendet. Und zwar ist er nicht deswegen nicht vollendet, weil es ihm Fahrt war oder weil er keine Zeit war, sondern der ist deswegen nicht vollendet, weil es nicht gegangen ist. Das Projekt war nicht sozusagen, das Projekt ist innerlich gescheitert, immanent gescheitert. Aber wo es scheitert, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und dann hat er innerhalb relativ kurzer Zeit seine Auffassung geändert. Aber hier, wir beschäftigen uns jetzt heute und einen großen Teil der nächsten Stunde mit diesem ganz frühen Text, also so im Winter 28, 29 ungefähr geschrieben. Und da sagt er dann, ich lese Ihnen jetzt nicht das Ganze vor, sondern nur was Kurzes, was man hoffentlich versteht. Denn da alle Wissenschaften nichts anderes sind als die menschliche Weisheit, die immer eine und dieselbe bleibt. Alle Wissenschaften sind in Wirklichkeit dasselbe. Die menschliche Weisheit, die immer dasselbe bleibt, auf wie viele verschiedene Gegenstände sie auch angewendet sein mag. Und von diesen keinen größeren Unterschied empfängt, also die Weisheit empfängt von den verschiedenen Gegenstandsbereichen, auf die sie angewendet wird, keinen größeren Unterschied als das Sonnenlicht von der Vielfarbigkeit der von ihm beleuchteten Gegenstände. Sehr schöner Vergleich. Ne? Das Sonnenlicht bleibt das Sonnenlicht, die Gegenstände. Und so ist es nicht nötig, die Erkenntniskraft durch irgendwelche Schranken einzuengern. Die Erkenntniskraft ist immer dieselbe, ne? In allem, was man Wissenschaft nennt. Denn die Erkenntnis einer Wahrheit entfernt uns nicht, wie die Ausübung einer Kunstfertigkeit, von der Entdeckung einer anderen, sondern hilft vielmehr dabei. Also bei den Kunstfertigkeiten, bei den manuellen Fertigkeiten, ne, ist es so, dass die Ausübung oder die Entwicklung der einen hinderlich sein kann für die Entwicklung der anderen. Also wenn sozusagen ein Präzisionschirurg den ganzen Tag immer nur mit der Sense Rasen mäht, das ist nicht günstig, nicht? Oder da verlernt er was, wenn, ne? Die Ausübung des einen entfernt von dem anderen, trainiert er Muskeln, die dann eine Rolle spielen, die sie nicht spielen sollen, wenn er seine Operation durchführt oder sowas. Aber bei den intellektuellen Fähigkeiten ist es eben nicht so. Jede Ausübung, jede Anwendung bringt uns mehr für das insgesamt. Das ist immer dieselbe Weisheit. Ja? Also das ist so quasi dieses Motiv, das ist jetzt nur vorgezeichnet, da sprechen wir ja dann noch über diesen Text ein bisschen, aber das ist so quasi die Radikalisierung dieser Idee, die in dem Homogenitätsprinzip liegt. Nicht nur in der einen Wissenschaft, sondern in dem, was Wissenschaft als Ganzes, nicht? Was weiß ich überhaupt, heißt, muss eine Homogenität gesehen werden, also gegen diesen Wissenschaftspluralismus. Alles, was Wissenschaft heißt, muss aus einem Set von Erkenntnisprinzipien erklärbar sein. Jetzt sage ich noch ein bisschen was zu einem zweiten Motiv. Das ist eben das, was ich mit dem Begriff Kreativität bezeichnet habe. Das ist ein besonderer Akzent, den er dem Interesse an der Erforschung des Neuen gibt. Ich habe gesagt, Findung des Neuen und Kreativität, das ist nicht ganz das Gleiche. Das versuche ich Ihnen jetzt ein bisschen plausibel zu machen. Das kann man nicht nur so in einem Satz erklären. Erweiterung der Erklärungskompetenz als Kreativität gesehen. Vorhin, was einem als erstes auffällt, ist natürlich die Spannung, die besteht zwischen dieser Idee, Also zwischen diesem Interesse an dem Finden des Neuen, ob das jetzt kreativ ist oder ob das Trial-and-Error-Methoden sind oder so, das kann man mal offen lassen, und dem Homogenitätsprinzip. Ne? Weil wenn Homogenität primär darin besteht, dass ich relativ wenig Grundlagen zum Verständnis einer Vielfalt von Phänomenen benütze, dann ist das tendenziell bedroht durch die andere Forderung, dass die wissenschaftliche Methode mir erlauben soll, permanent neue Dimensionen der Erkenntnis zu eröffnen. Das spannt sich irgendwie. Der Grad der Spannung hängt natürlich sehr davon ab, was man da jetzt unter Eröffnen oder eventuell Ableiten versteht. Wenn man deduktive Schlüsse versteht, also wenn man da Ansicht ist, aus den wenigen Prinzipien sollte das deduktiv ableitbar sein, was die Vielfalt ist, dann ist diese Spannung maximal. Wenn man irgendwas in Richtung einer Art von induktiver Logik oder so versteht, dann wird sie gemildert. Aber für Descartes selbst war diese Spannung ein ganz entscheidendes Thema, und die Art und Weise, wie er sich gedacht hat, dass man mit dieser Spannung umzugehen hat, zwischen Homogenität und Findung des Neuen. Und das, was ich sozusagen sein Verständnis von Kreativität nenne, das ist die Lösung dafür oder verspricht die Lösung dafür. Der hat eine ganz charakteristische Idee dafür entwickelt, die wir noch ausführlich in ihrer konkreten Gestalt kennenlernen werden. Da zeige ich Ihnen Beispiele ein bisschen dafür. Aber jetzt zuerst einmal nur ganz, ganz allgemein von außen beschrieben. Das ist die Idee, dass eine Wissenschaft imstande sein sollte, von ganz wenigen Grundlagen, Grundbegriffen oder Grundlagen, ein neutrales Wort ist das Beste, eine Wissenschaft sollte imstande sein, von wenigen Grundlagen einige wenige Sachverhalte klar darzulegen, und dass sie imstande sein sollte, diese geklärten Sachverhalte ihrerseits als Mittel bei der Klärung komplexerer Sachverhalte zu verwenden. Das ist der Kern von dem, was ich sein Kreativitätsprinzip nenne. Eine Wissenschaft sollte so funktionieren, dass sie mit einfachen Grundlagen einfache Sachen erklärt oder konstruieren kann und das, was dann erklärt ist, benutzen kann, um komplexere Sachverhalte zu erklären, die man mit den am Anfang zur Verfügung stehenden Mitteln nicht hätte erklären können. Ja? Also das ist eine Vorstellung, die ist distinkt anders als die aristotelische, ne? Und steht viel näher so einer Idee wie, also ist ganz was anderes, aber kann man vergleichen, hat was am Zug gemeinsam mit diesen Ideen von dem Nizolius, ne, der gesagt hat, wir stellen die Sache so, wie sie ist, so dar und tun es halt ein bisschen zerlegen und schauen, wie es zu anderen Dingen in Beziehung steht. Also in diesem Konzept von Kreativität hat man die Homogenität, weil alle überhaupt verwendeten Prinzipien und Erkenntnismittel letztlich auf ein paar ursprüngliche zurückgehen. Aber man hat zugleich Kreativität, weil die Erklärungskompetenz sozusagen stufenweise gesteigert wird. Also die stärkeren, die weiterreichenden, die erklärungskräftigeren Mittel sind in Wirklichkeit Resultate von Operationen mit den weniger erklärungskräftigen. Und das Transformieren des Resultats in ein Mittel, das ist sozusagen die Grundidee, die er hat. Das ist aber eine Idee. Ja, also es ist sehr wichtig, das ist eine Fantasie. Nicht? Das ist eine Idee im Sinne einer Fantasie. Das wünscht man sich, nicht? Sagt er. Das stelle ich mir vor unter einer Wissenschaft in einem Sinn, der unserem Interesse, das Neue zu finden, entspricht und trotzdem sozusagen Kohärenz in sich hat. Aber man muss erst einmal zeigen, dass es das gibt und wo es das gibt, ne? Wenn man es nicht bei der Fantasie belassen will. Und das hat er gesehen, und das ist etwas, was er gesehen und gelernt hat in seiner Auseinandersetzung mit der Mathematik, mit der Geometrie. in dem Zustand, wie sie zu seiner Zeit war. Die Geomet- also es ist nicht so, dass also das völlig voraussetzungslos gewesen wäre, was er sich als Mathematiker gedacht hat. Es gibt bestimmte Autoren, die da ganz, ganz wichtig sind, mit denen er sich deswegen kritisch auseinandersetzt, weil sie auch schon was Richtiges erfasst haben oder so. Ja. Also am Beispiel seiner frühen mathematischen Ideen und Studien kann man diese Sache einmal sich anschauen, zunächst von der Seite des Homogenitätsprinzips her. Also er ist in seiner Faszination, in diesem Schwenk von der Philosophie oder zur Mathematik, ist er zugleich ein Kritiker der Mathematik. Ja, das ist sehr wichtig, dass man sich das klar macht. Es fängt damit an, dass er was kritisiert. Also wenn man sowas nimmt wie den Beweis, dass das Quadrat der mittleren Proportionalen zu zwei Größen gleich ist dem Rechteck aus diesen beiden Größen. Man hat also eine mittlere Proportionale zwischen A zu B wie B zu C das Quadrat der mittleren Proportionale ist gleich dem Rechteck aus den beiden Außengrößen. Wenn man das algebraisch betrachtet, hat man es da mit drei Buchstaben zu tun. Den Buchstaben A, B, C und mit einer Operation, der Bildung des Produkts, beziehungsweise der Bildung des Quadrats als Spezialfall, der Bildung des Produkts. Das sind die zulässigen Operationen und die Größen, auf die diese Operationen angewendet werden, schauen genau so aus, sind im Symbolismus von derselben Natur wie die Größen, die resultieren. Das Produkt von A und C können wir mit einem Buchstaben D wie Dora bezeichnen und das ist dann genau so eine Zahl, wie A und B Zahlen sind. Ja, das ist sehr wichtig, dass man, ja, das ist A und B sind Zahlen und wir haben das Produkt und dann können wir das D nennen. D ist gleich, das können wir sagen, wenn wir wollen, und es kann uns niemand was dreinreden. Und das ist dann genau so eine Zahl, wie A eine Zahl war und B eine Zahl war. Wenn man auf die geometrische Seite derselben Sache schaut, und zwar mit einem Blick, den alle Mathematiker damals gehabt haben, dann ist das ganz anders. Dann schaut es sofort ganz anders aus, weil dann sind A und C Strecken, oder A und C, sagen wir, sind dann Strecken und das D, das Dora, das Produkt von beiden, ist keine Strecke, sondern ein Rechteck. Das ist sozusagen ein ganz primitives Beispiel für das, was ihn irritiert hat. Was ist da los? Das gefährdet die Homogenität. Da ist schon an dem allereinfachsten und simpelsten Punkt, stimmt da schon was nicht. Da setzt schon eine entscheidende Kritik an. Er würde sagen, in der geometrischen Synthese, in der diese Lösung veranschaulicht wird, passiert etwas, was zu der algebraischen überhaupt nicht passt. Da liegt eine Abweichung vor. Nämlich in der Tatsache, dass das Produkt zweier Größen als eine Fläche dargestellt wird. Summen und Differenzen von Strecken werden noch immer als Strecken aufgezeichnet, aber Produkte nicht. Die Darstellung des Produkts geschieht auf der Basis einer Ad-hoc-Annahme, die zwar unverdächtig wirkt, aber wirklich nur durch lange Gewohnheit unverdächtig ist, in Wirklichkeit durch gar nichts gerechtfertigt ist. Führt ohne jede Begründung, nur weil man sagt, wir wollen, nur aus Bestimmen sozusagen, ohne jede Begründung eine neue Art von Objekt ein, den Flächeninhalt. Also es ist wichtig zu sehen, dass kein Mensch, auch Descartes nicht, zu dieser Zeit effektiv erklären konnte, wie man aus einer Linie eine Fläche erzeugt. Niemand hat das können. Also es hat nicht lange gedauert, bis man das konnte oder bis man dafür einen Kalkül erfunden hat. Und es hat auch Leute gegeben, die zu der Zeit von Descartes und ein bisschen früher so Ideen gehabt haben. Aber niemand hat eine Theorie, eine mathematische Theorie dafür gehabt, wie man aus einer Linie eine Fläche erzeugt. Die Gerade ist ja nur in einer Dimension ausgedehnt. Also wenn man zwei Gerade nebeneinander legt, hat man noch immer keine Ausdehnung in der zweiten Dimension. Nichts zu nichts dazugegeben ist noch immer nichts, ne? Könnte man sagen. Also zu der Fläche komme ich nur scheinbar, indem ich annehme die Existenz von Flächeninhalten und zweitens eine Einheit für Flächeninhalte definiere über das Quadrat einer Einheitsstrecke. Kann ich eine Einheit für Flächeninhalte definieren. Das ist ein krasser Fall von Inhomogenität. Ne? Strecken, Summen und Differenzen von Strecken, aber wenn ich Produkte erklären soll, greife ich zu einem unausgewiesenen Ad-hoc-Prinzip. Also einer der bedeutendsten Mathematiker in der Generation vor Descartes, der auch für ihn als Vorbild eine große Rolle gespielt hat, wie er da, der stellt auch noch immer Streckenprodukte als Rechtecke dar. Das ist Kritik an einem isolierten Beispiel. Wenn die Geometrie eine Wissenschaft sein soll und nicht nur ein Konglomerat von irgendwelchen Weisheiten, die aus ad hoc eingeführten Prinzipien gewonnen wurden, dann muss es in ihr ein Prinzip der Homogenität für die Darstellung aller ihrer Entitäten, aller ihrer Objekte geben. Jetzt hat man für gewisse Einzelfälle durchaus Mittel, also für Einzelfälle, nicht? Komplexere algebraische Verhältnisse tatsächlich auch geometrisch darzustellen, aber nur Einzelfälle. Und die Idee, die Leitidee von Descartes in seiner frühen Geometriekritik war, dass man ein Verfahren finden muss, alle algebraischen Beziehungen auf eine einheitliche Weise als Strecken darzustellen. Ja, das kommt Ihnen jetzt vielleicht schon irgendwie ein bisschen bekannt vor. Alle algebraischen Beziehungen als Strecken oder als Verhältnisse von Strecken darzustellen. Sie wissen alle, dass er so ein Verfahren tatsächlich gefunden hat, eben in der Entdeckung der analytischen Geometrie, die Sache mit dem kartesischen Koordinatensystem. Das schaut so einfach aus, nicht? So was Simples. Das man könnte fast sagen, damit kann man anfangen zu denken, indem man ein Koordinatensystem aufzeichnet. Wenn man es in der Schule lernt, wundert man sich, warum die Leute das nicht schon 300 vor Christus erfunden haben. Ne? Die haben ja schon viel kompliziertere Sachen können, als an das vorkommt. Das ist ein Druckbild, diese Simplizität. Und Descartes selber hat es einige Jahre gekostet, bis er draufgekommen ist. In Wahrheit erst im Jahre 1631. Und auf eine Weise, von der man fast, aber eben auch nur fast sagen kann, es war ein glücklicher Zufall, dass er darauf gekommen ist. Aber hingearbeitet hat er darauf. Er hat sehr viel früher schon auf diese Idee hingearbeitet. Man muss das alles in einem System, wo alles auf die Verhältnisse von Strecken reduzierbar ist, darstellen können, was mathematisch interessant ist. Wir können diesen also insofern, als er darauf hingearbeitet hat, kann man auch wieder nicht sagen, nur ein Zufall. Ne? Das ist sozusagen für Fleiß und Ausdauer und Intelligenz belohnt worden, letztlich. Wir können diesen Prozess nicht in den Einzelheiten verfolgen. Ich gebe Ihnen jetzt zwei ganz extrem einfache Beispiele, weil man das sind Vorstadien. Ich werde Ihnen nächstes Mal ein bisschen skizzieren, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal gehört hat, wenn ich das erklärt habe, wie das eigentlich funktioniert hat mit der Entdeckung der analytischen Geometrie. Niemand? Ja, das ist dann gar nicht so schlecht, das ist vielleicht nicht so fad. Nicht? Also das kommt erst nächstes Mal. Jetzt zeige ich Ihnen an zwei Beispielen sozusagen Ideen, die dorthin führen und die eben im Zusammenhang stehen mit diesen beiden Prinzipien Homogenität und Kreativität, die ich vorher abstrakt eingeführt habe. Also das Erste, das braucht man gar nicht. Das Erste, woran man sich die Sache klar machen kann mit der Kreativität, das allerprimitivste, ist das Beispiel mit dem Kreis. Was ein Kreis ist. Also die kartesische Idee, die sich durchziehen wird, die ist ja die, man muss alles reduzieren können in der Geometrie auf Konstruktionen, die man mit Zirkel und Lineal ausführt. Wobei man erklären muss, was diese beiden Ausdrücke genau heißen. Also Lineal heißt das Postulat der Geraden. Ja, es gibt gerade. Wir werden dann vielleicht, wenn ich Zeit habe, das genau genug zu machen, so einzelne Passagen, dann werden wir über die Idee der Geradheit, über das Verhältnis von gerade und krumm im Allgemeinen vielleicht noch ein bisschen was sagen können oder so. Aber zunächst einmal so in dem geometrischen Sinn, das Postulat der Geraden. Ein geometrisches Objekt, in dem alle Punkte gleich zueinander liegen. Und der Zirkel ist die Forderung der Streckenkonstanz. Ne? Also die Existenz des Zirkels heißt, dass ich ein Instrument habe, und das ist eben der Zirkel. In der Antike war das nicht immer so etwas, wie wir in der Schule haben, sondern die haben da einen Faden gespannt mit zwei Nägeln oder sowas oder zwei Knöpfen an den Enden oder so. Aber der Zirkel ist die. Der Zirkel inkorporiert die Forderung der Streckenkonstanz. Ne? Das, wenn ich was mit so einem Ding abnehme, dass ich dann dieselbe Streckenlänge habe, wenn ich das woanders. Ja? Oder wenn ich das hinten dran tue, an den Endpunkt. Das ist der Zirkel. Und mit dem Zirkel in diesem Sinn und mit der Geraden kann ich gewisse Konstruktionen ausführen. Ja? Wenn ich den Zirkel dazu verwende, den einen Endpunkt fix zu halten und sozusagen an dem anderen End von dem Faden oder von dem Stangl einen kleinen Bleistift mache und ich drehe das da rundherum, ja, dann habe ich einen Kreis. Der Kreis ist eine Konstruktion mit dem Zirkel, das muss man verstehen. Und wenn ich einen Kreis habe, kann ich mit Hilfe des Kreises, den ich habe, Probleme lösen, die ich mit dem Zirkel und mit dem Lineal allein nicht lösen konnte. Ja, da kann ich solche Sätze wie die von dem Thales und so weiter. Ja. Das ist so quasi die Grundidee von diesem ein Grundszenario, ein Elementarszenario von diesem Kreativitätsgedanken. Ne. Wichtiger, zentral für seine Überlegungen sind aber Beispiele, also noch einmal, da haben wir diese zwei Sachen, der Zirkel und Lineal, das Lineal die Gerade, der Zirkel die Streckenkonstanz. Wichtiger sind Beispiele, die er bearbeitet, die mit dem Strahlensatz operieren und mit gewissen Erweiterungen des Strahlensatzes. Also das Einfachste ist das, was ich vorher schon als Beispiel Negativbeispiel gebracht habe, das ist die Darstellung des Produkts von zwei Strecken als Strecke. Nicht? Das ist das Allerprimitivste, was es überhaupt gibt. Nicht? Das ist das. Mit ähnlichen Dreiecken. Also das Z, der ganz lange Doppelpfeil, nicht? X mal Y. Y zu 1 wie Z zu X. Ne? Z ist ja, X mal Y. Einfach. Ne? Mit dem Strahlensatz habe ich das Produkt der Strecke. Das ist was ganz Primitives mit ähnlichen Dreiecken funktioniert. Das. Und dann arbeitet er mit Erweiterungen. Also eine ganz einfache Erweiterung von dieser Sache. Das sind, wie soll man sagen, das sind sozusagen Erweiterungen des Strahlensatzes, was er da bespricht. In Wirklichkeit sind das Instrumente. Das sind solche Instrumente, wie der Zirkel als Instrument verwendet, um einen Kreis zu bilden. Nur sind die ein bisschen raffinierter. Das sind Instrumente, die auch heute noch in Gebrauch sind beim geometrischen Zeichnen. Das sollte ich vielleicht jetzt ein bisschen erklären. Die können schon viel mehr als nur ein Produkt darstellen. Können Sie es sehen ungefähr? Kann man es halbwegs lesen? Also ich habe nur alte Skizzen, die ich gehabt habe, fotografiert. Also da kann man zum Beispiel darstellen, das Quadrat. Also die Sache funktioniert so. Das ist eine Gerade da. Das ist eine Stange. Und auf dem ist hier in dem Punkt 0 ein rechter Winkel montiert. Ja? Also das ist fix. Der Stangl da ist fix. Dieser rechte Winkel ist fix. Und das kann man da drehen, ja, an dem Punkt 0. Kann man das, also wenn man das dreht, dann geht das da sozusagen, würde sich das da so in diese Richtung bewegen. Ne? Und wenn man das in diese Richtung bewegt, dann läuft da auf der Geraden da, läuft der Wagerl, ja. Das ist selber ein rechter Winkel und das schiebt man dann nach rechts rüber. Ne? Wenn man da aufmacht, wird dieses bewegliche Wagerl nach rechts geschoben. Und dort, wo dieses Wagerl auf den oberen Ost da auftrifft, dort ist befestigt, also man kann das Ganze ruhig als imaginär betrachten, aber man kann es auch realisieren natürlich, dann ist da ein zweiter rechter Winkel, ist auch ein Wagerl. Der schiebt, der wird in der Richtung, der wird da entlang geschoben. Und weil dieser rechte Winkel auch jetzt wieder fix ist, schiebt er ein drittes Wagerl, das schiebt er dann auch wieder nach rechts. Ja? Das da ist die Einheitsstrecke. Das wird als Einheitsstrecke definiert. Also die Strecke zwischen dem Drehpunkt und dem Punkt, wo der rechte Winkel da ansetzt. Ja? Und wenn man das so herunterdreht, dann macht dieser Punkt sozusagen so eine Kurve darunter. Nicht? Ja? Und diese Kurve ist ein Kreissegment. Nicht? Klarerweise, da entsteht ein Kreis mit dem Endpunkt. Wenn man das zuklappt, dann würde sozusagen imaginär und ideal alles zusammenfallen. Dann fallen alle Wageln so quasi übereinander. Und dann schiebt man es wieder auf und dann gehen die dort weiter. Also da kann man jetzt mit ähnlichen Dreiecken verschiedene Sachen darstellen. Zum Beispiel das Quadrat von x kann man sehr einfach darstellen. Nicht? Man stellt das ein auf eine gewisse Länge x, ja, und sagt man 1 zu x wie x zu y. Nicht? Weil da haben wir ähnliche Dreiecke. Das erste Dreieck ist das, rechtwinklige Dreieck, und das zweite ist das, rechtwinklige Dreieck. Und 1 zu x wie x zu y, y ist x². Und wenn man das hat, dann kann man darstellen x zur dritten. Nicht? Dann hat man, ja, weil dann hat man zwei, die gleich liegen, zwei ähnliche Dreiecke, die gleich liegen. 1 zu x wie x² zu z. Und Innenglieder x der dritten multipliziert und Außenglied einmal z ist z. Z ist x der dritten. Ja? Ist das? Verstehen Sie das ungefähr? Der eigentliche Witz der Sache ist, also da kann man alles Mögliche natürlich jetzt machen. Das kann man immer weiter, das ist eine tolle Idee. Das Tollste, was man mit der Sache machen kann, ist, dass man sich anschaut, was diese Punkte da machen. Ja? Also wenn man das aufschiebt, dann geht das Wagerl darüber und dann schneidet und dann ist der Schnittpunkt zwischen der senkrechten da und dem oberen Ast von dem Grundwinkel, ja, der wandert da immer weiter. Ne? Das geht nach oben und zugleich nach rechts. Und der macht da so eine Kurve. Ja? Ja? Der Punkt. Ist Ihnen das verständlich? Weil das geht nach oben und zugleich fährt das Wagerl nach rechts. Also bewegt es immer noch von da aus, wo er da steht, immer weiter. Er hat sich schon jetzt von da unten, wo das ursprünglich aufgemacht ist, hat er sich schon nach rechts oben bewegt. Und bewegt sich immer weiter nach rechts oben. Ja? Und der Punkt, wo das da dran steht, der dritte Wagen, der Z-Wagen sozusagen, ja? Der X, der kubische Wagen, der bewegt sich auch so. Aber natürlich ein bisschen anders als der erste. Ja? Wenn man jetzt sagt, man macht da Bleistifte fest, dann kann man diese Kurven zeichnen. Ja, das ist die Fortsetzung von der Idee, wie man mit dem ursprünglichen Zirkellineal einen Kreis gezeichnet hat. Aber jetzt kann man Kurven zeichnen, die sind Kurven, ja, einfache Kurven sind das, die sozusagen die kubische Kurve, die Quadratkurve, die kann man, die, wenn man diese Kurven hat, kann man die benutzen, um die Kubikwurzel zu ziehen, wenn man eine entsprechende andere Maschine oder Descartes oder ganze Menge Maschinen sich vorgestellt oder konstruiert, wo man solche Kurven zeichnet und dann tut man, statt dass man da so einen rechten Winkel hat, an irgendeiner Geraden so eine Kurve montieren und lässt die Kurve sozusagen wandern gegen eine Gerade oder gegen eine andere Kurve. Und dann kann man immer komplexere und kompliziertere geometrische Kurven bauen und zeichnen, die alle dargestellt werden können aus der Bewegung von geraden Strecken gegeneinander. Das Entscheidende bei der ganzen Sache ist, also es gibt zwei Punkte, die da entscheidend sind und sozusagen kritisch sind, über die man sich klar werden muss. Das erste ist, wenn man sich fragt, was sind hier die Grundlagen? Bei dem Kreis haben wir gesagt, das ist der Zirkel im Sinne der Streckenkonstanten, das Lineal als Postulat der Geraden. Hier scheint die Streckenkonstanz keine so große Rolle zu spielen, aber etwas ist ganz entscheidend, nämlich die Idee der Einheit. Ja? Es muss eine Einheit geben. Und dieser Begriff der Einheit ist sehr, 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 sehr entscheidend, weil für ihn klar ist, dass der Begriff der Einheit was ist, was dasselbe ist in der Algebra und in der Geometrie. Weil den habe ich in der Algebra A. Ne? A durch A ist immer 1. Ich kann von irgendwelchen Zahlen ausgehen, die 1 ist auf jeden Fall immer gegeben, ne? Als Einheit sozusagen. Und dann habe ich halt die Idee der Geraden. Also wir haben drei sozusagen Grundprinzipien oder drei Grundlagen insgesamt. Die Einheit, die Streckenkonstanz und die Gerade. Und hier sozusagen, das ist wichtig, aber nicht das Kritische. Das Kritische an dieser Art von Sache ist, dass alle diese Maschinen, damit sie wirklich geometrische Kurven erzeugen, eine ganz entscheidende Bedingung erfüllen müssen. Die Bewegung, die da stattfindet, indem man das aufmacht, ja, die Bewegung, aus der alles resultiert, muss immer eine Bewegung sein. Es muss sozusagen, ja, das werden wir das nächste Mal nochmal diskutieren, aber das ist ganz entscheidend. In dem Moment, wo das nicht eine Bewegung ist, also ich muss da einen Knopf haben, an dem ich das nehmen kann und eine Bewegung ausführen. Und von der hängt alles ab. In dem Moment, wo ich da zwei Bewegungen hätte, die nicht miteinander koordiniert sind, hat das Ganze keinen Sinn. Also Einheit spielt in zwei Hinsichten eine große Rolle. In der Hinsicht der Festlegung sozusagen einer Einheit, die eigentlich sowas ist, wie die in einem nahe Verhältnis steht zu so einem Begriff wie Identität. Und das andere Einheit einer Bewegung, Einheit eines Vorgangs, von einem Punkt aus in einer Bewegung die Sache machen können. Aber das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass man mal gesehen hat, wo sie dieses, auf welche Weise sie vorgestellt hat, wie dieses Prinzip der Kreativität funktioniert. Das sind noch immer ziemlich lang in seiner Entwicklung, sind es einzelne Fälle. Die werden, wie Sie hier sehen, zum Teil schon sehr, sehr anspruchsvoll und kompliziert. Und er zeigt auch, wie man mit dieser Art von Methode gewisse Kurven sozusagen wirklich als geometrische Kurven darstellen kann, die man schon seit der Antike kennt, aber für die man nur so tentative Methoden gehabt hat, wo man viele Bewegungen ausführen musste, wo man das nur als Summe von Punkten sehen konnte, so eine Kurve. Das ist schon sehr, 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 sehr wichtig. Aber es ist noch ein gewaltiger Schritt, der nicht von selber sich ergibt, bis zu der Idee der analytischen Geometrie. Aber das Prinzip, das da schon erkennbar ist, von dem kann man sagen, das ist auch das leitende Prinzip bei seiner Überlegung darüber, was Erkenntnis überhaupt ist. Erkenntnis überhaupt muss man auch so auffassen, dass das was ist, was von ganz einfachen Grundvoraussetzungen her, was das Potenzial hat, von ganz einfachen Grundvoraussetzungen her, die eigene Erklärungskompetenz sozusagen zu steigern, sich auf eine höhere sozusagen Komplexitätsebene zu transferieren oder zu liften, würde man heute sagen. Also ich hoffe, das war Ihnen nicht zu langweilig und zu fremd. Nächstes Mal kommen wir dann wirklich auf diese erkenntnistheoretische Seite der Sache zu sprechen.